Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubitzer und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Dr. Thomas Rothammer. Thomas ist Partner bei der DRPA in Regensburg. Thomas, schön, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank, Daniel. Schön, dass ich da sein darf.
Wir fangen wie immer ganz vorne an. Wie bist du denn in die Branche der Steuerberatung gerutscht?
Ja, das geht weit zurück, schon in Kindheitstagen. Mein Vater hat vor über 40 Jahren die Kanzlei hier gegründet auf 10 Quadratmeter mit billigen IKEA-Möbeln. Und damals war es als Kind schon klar, dass ich irgendwie da mitmachen möchte. Und dann hat sich das so entwickelt. Ich hatte so ein bisschen einen, sag mal, atypischen Werdegang. Nach dem Abitur habe ich erstmal Jura studiert, bin dann eben auch Rechtsanwalt und dann danach eben die Steuerberaterprüfung und Promotion und eben der Einstieg in die Kanzlei.
Muss ein bisschen griemeln. Wir haben da an der Stelle eine Gemeinsamkeit. Mein erstes Büro war auch ausgestattet mit IKEA-Möbeln.
Okay.
Zuerst sogar so ein bisschen offen und nachher dann aber aus Datenschutzgründen dann auch geschlossen. Aber man muss ja mal klein starten. Aber genau. Die Phase habt ihr ja lange hinter euch gelassen. Wie ging es denn danach weiter?
Ja, ich bin jetzt seit 2005 dabei und seit 2006 auch Partner. Aktuell sind wir 5 Partner, die beiden Seniorpartner sind mittlerweile ausgeschieden, machen so ein bisschen Altersteilzeit. Ja, und wir sind hier am Standort Regensburg mit circa 100 Mitarbeitern, ja, und beackern so den Steuerberatermarkt. Mittelständische Unternehmen und Freiberufler sind so unsere Kernmandanten und wir haben da auch eine Spezialisierung noch auf Heilberufe.
Habt ihr denn ein Bürogebäude in Regensburg für alle oder sitzt ihr so ein bisschen dezentraler?
Nee, wir sind tatsächlich alle in einem Bürogebäude hier im Westen von Regensburg. Und natürlich jetzt war immer so mal die Überlegung, ob man auch mal in einem anderen Ort Räumlichkeiten anmietet. Aber mittlerweile ist es so, dass wir halt von hier aus bundesweit alles digital bedienen können. Und die Mitarbeiter das, glaube ich, auch sehr schätzen, wenn die hier an einem Standort sind und momentan mit so neuem Arbeiten, Homeoffice und wie auch immer, braucht man ja auch diese Räumlichkeiten nicht mehr in dem Umfang vorhalten.
Ja, spannend. Also wir sitzen ja mit einer ähnlichen Anzahl von Mitarbeitern ein bisschen mehr in die Fläche. Das finden die örtlichen Mandanten manchmal ganz nett, dass sie einfach so reinkommen können. Für uns ist immer das Problem, gerade bei kleineren Büros, wo noch so 2, 3, 4, 5 Leute sitzen, die dann zu koordinieren und zu organisieren, da ist dann so ein großer Standort schon besser.
Definitiv, ja. Also ich schätze das sehr, dass man reingeht, die Mitarbeiter auch persönlich antrifft. Wir haben auch jetzt nicht so extreme Homeoffice-Situationen. Also natürlich gibt es Homeoffice, aber mehr Präsenz als Homeoffice, das ist uns wichtig. Insbesondere auch, dass die Ausbildung der Mitarbeiter funktioniert, vor allem auch der Lehrlinge. Und natürlich, dass auch der persönliche Ansprechpartner da ist und dass man einfach hier in der Kommunikation ist.
Wie macht ihr denn bei so vielen Leuten in einem Gebäude die Aufteilung zwischen den Partnern? Leitet da jeder Partner jeden Mitarbeiter oder habt ihr euch hier schon so ein bisschen zugeordnet?
Also vom Grundsatz her ist es so, dass die Mitarbeiter eben unsere Mandate betreuen und dann ist es so, dass jeder Partner eben seine Mandate hat und es gibt dann Mitarbeiter, mit denen ich mehr zu tun habe oder weniger zu tun habe, aber so im Grundsatz habe ich eigentlich fast mit jedem Mitarbeiter in irgendeiner Art und Weise zu tun.
Okay, dann hast du ja schon ganz viele Kontakte die ganze Woche über.
Ja.
Ja, sehr spannend. Wir haben ein bisschen das Thema uns heute vorgenommen, die Zusammenarbeit zwischen Anwälten und Steuerberater. Und ja, da du ja Rechtsanwalt bist, kannst du das wahrscheinlich sehr gut einschätzen, wo da so die Gemeinsamkeiten sind und wo die Unterschiede in den Arbeitsstilen.
Ja, also bei uns ist so die Besonderheit in der Kanzlei, dass wir, nachdem ich eben auch Rechtsanwalt bin, dass wir diese Kombination zwischen Rechts- und Steuerberatung verzahnen, dass wir das aus einer Hand anbieten. Und neben mir sind auch noch 9 andere Rechtsanwälte tätig. Also wir haben circa 10 Steuerberater und circa 10 Anwälte in der Kanzlei. Und es eben da ganz viele Schnittmengen gibt. Also das heißt, der Mandant kommt zu uns und bekommt die steuerliche und natürlich auch die rechtliche Beratung aus einer Hand. Und dann gibt es auch viele Mandanten, die erstmal über die rechtliche Schiene kommen. Also die brauchen zum Beispiel einen Unternehmenskaufvertrag, einen Praxiskaufvertrag oder einen Gesellschaftsvertrag. Und dann bieten wir das an und dann mündet das meist auch in einem Steuermandat. weil die ja dann nach Unternehmenskauf oder nach Gründung der Gesellschaft ja auch irgendwie buchhalterisch betreut werden wollen und daraus ergibt sich dann auch immer ein sehr interessantes Steuermandat.
Das heißt, für euch ist ja so eine Win-Situation, aber ich würde mal vermuten, das ist eine Win-Win-Situation, also auch für den Mandanten, weil der kriegt ja alles aus einer Hand und muss nicht irgendwo noch eine zweite Anlaufstelle suchen.
Genau, also wir versuchen auf der Ebene auch alles anzubieten, was zu den mittelständischen Unternehmern und Freiberufler interessiert. Das ist alles, was natürlich mit Wirtschaftsrecht zu tun hat im weiteren Sinne. Also das ist viel Arbeitsrecht, auch Sozialversicherungsrecht, weil er ja Mitarbeiter hat, weil er dann ist es Mietrecht, weil er irgendwo in der Miete ist, gewerbliches Mietrecht und natürlich das allgemeine Handels- und Gesellschaftsrecht auch. Und dann gibt es natürlich Gebiete, die wir bewusst nicht bearbeiten. Das ist zum Beispiel Baurecht, Familienrecht und auch Strafrecht. Also wenn dann wirklich mal sowas notwendig ist, hätten wir auch ein paar Ansprechpartner, andere Kollegen, die das dann weiter bearbeiten. Aber so dieses Wirtschaftsrecht im Allgemeinen ist so der Kernthema und bei den Ärzten und Zahnärzten auch das ganze Thema mit dem Medizinrecht.
Würde mich aber wirklich schon brennend interessieren. Ich hätte jetzt so vom Grundgedanken her direkt die Befürchtung, dass die Mandanten dann sagen, ach, wenn der Rechtsanwalt ja eh mal schnell reinkommen kann, könnt ihr den mal rufen und dann ist es ja drin in der üblichen Beratungspauschale. Wie kriegt man denn das gut hin, dass da auch eine Zahlungsbereitschaft besteht?
Ja, also die Zahlungsbereitschaft ist tatsächlich da. Die Mandanten schätzen das nach unserer Wahrnehmung sehr, dass sie hier einen Ansprechpartner aus einer Hand bekommen. Und es ist in der Regel so, dass wir halt im Rahmen unserer normalen Gebühren, FIBO, Lohnabrechnungen, Jahresabschluss, Steuererklärung, dann auch immer so die Beratung mitliefern, bis zum gewissen Punkt natürlich, ist klar. Aber da ist eigentlich sofort die Bereitschaft da zu sagen, okay, da bin ich bereit, auch ein bisschen mehr zu bezahlen, weil ich wie so eine Art Flatrate dann diese ganze rechtliche, steuerliche und auch wirtschaftliche Beratung bekomme. Ich sage es immer so Beratung 360 Grad aus allen Bereichen wollen wir das liefern. Und wenn es natürlich dann mehr wird oder wenn natürlich wir da mehr gefordert sind, dann würden wir das halt auch gesondert in Rechnung stellen und in der Regel auch vorab kommunizieren. Und das ist aber in der Regel überhaupt kein Problem.
Wie habt ihr das denn geschafft, so aus den Anfangszeiten, wo man so alleine gestartet ist oder in so einem ganz kleinen Team, das dann auf diese Größe zu skalieren? Gibt es da besondere, ich sag mal, Punkte, die besonderen Erfolg gebracht haben?
Also erstmal mit Sicherheit eine qualitativ hochwertige Arbeit, weil man da eben auch entsprechend weiterempfohlen wird und da ganz viel von Mund-zu-Mund-Propaganda gemacht wird. Also das ist schon mit Sicherheit ein wesentlicher Aspekt. Und dann natürlich bin ich sehr viel auf Veranstaltungen unterwegs. Ich halte viele Vorträge vor Mandanten, vor Ärzten, Zahnärzten, aber auch vor Berufskollegen. Wir haben auch eine eigene Fachfortbildung auf Mallorca jedes Jahr, die ich organisiere mit verschiedenen anderen Referenten und die eben für andere Steuerberater und Rechtsanwälte geeignet ist. Und so baut man sich ein Netzwerk auf und da bekommt man tatsächlich bundesweit dann Aufträge. Wir haben ja teilweise normale Steuermandanten aus dem ganzen Bundesgebiet, also ob das jetzt Schleswig-Holstein oder Baden-Württemberg oder auch Ostdeutschland ist, das sind alles keine Themen mehr, weil alles digital läuft. Und ich kenne einige Mandanten tatsächlich immer nur per Videocall. Habe die noch nie persönlich getroffen, aber mit denen arbeiten wir schon seit Jahren intensiv zusammen.
Das heißt, euer Erfolg, euer Netzwerk basiert ja auch noch auf vielen persönlichen Kontakten. Also ich persönlich bin auch ein Riesenfan davon, auch mal Wissen weiterzugeben über Seminare. Und selbst wenn da nach dem Seminar keiner ankommt, unter Umständen melden die sich Jahre später noch und sagen, ich war mit dem Seminar, dann kenne ich die Leute gar nicht mehr.
Also tatsächlich kommen teilweise Ansprechpartner, Mandanten Jahre später, im Jahr 2018 haben sie mal einen Vortrag bei mir gehört und jetzt kommen sie. Also das ist wie so ein Pflänzchen, das muss man gießen und irgendwann kommen die Früchte.
Ja, das ist ja schon ein Wahnsinns-Invest. Macht ihr denn mittlerweile auch mehr Online-Schulungen oder bleibt ihr lieber, ich sag mal, vor Ort in einem Hotel, in einer Veranstaltungshalle, damit dieser Kontakt zu den potenziellen Mandanten besteht?
Ja, die meisten Veranstaltungen sind ja von irgendwelchen Institutionen organisiert. Da läuft viel in Präsenz. Unsere Fachfortbildung auf Mallorca ist auch in Präsenz, weil da ja auch das persönliche Erlebnis mit dabei sein soll. Aber es gibt natürlich immer wieder auch Online-Schulungen. Die mache ich natürlich auch gern. Es ist, ich sage immer so, immer schwieriger, wenn ich 8 Stunden vor der Kamera sitze. Da ist man danach ziemlich ausgelaugt. Da ist die Präsenz angenehmer. Dafür muss ich natürlich auch nicht irgendwo rumreisen. Aber ich sage jetzt mal so 80% Präsenz, 20% online. Und ich bin eigentlich auch ganz froh, dass diese Online-Schulungen, die haben natürlich eine Bedeutung und die sind auch ganz gut, aber dass diese Präsenz nach Corona jetzt langsam wieder kommt und dass man ja doch die Leute auch wieder persönlich in die Augen sehen kann.
Würden wir auf die Zusammenarbeit zwischen Rechtsanwälte und Steuerberater zurückkommen. Also wir haben bei uns auch einen Rechtsanwalt in unserer Kanzlei und da merkt man, der tickt einfach schon mal ein bisschen anders als die Steuerberater. Ja. Hat man denn auch schon mal so Konflikte zwischen den Parteien oder habt ihr gesagt, nee, über die Jahre verstehen die sich mittlerweile blind und können den anderen auch gut verstehen?
Ja, die können, man versteht sich eigentlich wechselseitig gut. Liegt natürlich auch daran, dass wir viele, also vor allem aus dem Anwaltsbereich, die sind teilweise gleich im Studium zu uns gekommen oder nach dem Referendariat und die haben wir quasi schon so in die richtige Richtung gezogen, dass wir also eher pragmatisch unterwegs sind. Ich sage immer so, viele Anwälte denken und sprechen ja eigentlich nur noch im Konjunktiv und wir wollen eben pragmatische Lösungen finden und dann haben wir eigentlich jetzt wirklich ein gutes Team und wichtig ist, dass wir klar kommunizieren, transparent kommunizieren und eben auch auf den Punkt kommen.
Wie war das denn in eurer Anfangszeit? Wie war denn da so das Verhältnis Anzahl Steuerberater, Mitarbeiter, Rechtsanwälte zueinander, so in dieser Aufbauphase?
Ja, die ersten 5 Jahre war ich der einzige Anwalt. Und dann hat sich das langsam so ergeben, dass wir einfach immer mehr zu tun hatten. Dann musste ich ja auch dann habe ich auch die Steuerberaterprüfung gemacht und auch einen Fachlehrgang dazu, wo ich auch mal 3 Monate nicht in der Kanzlei war. Und dann brauchte ich da an der Stelle natürlich Ersatz. Und dann hat sich das eigentlich so weiterentwickelt, dass man eben Anwaltskollegen dann eben mit engagiert hat. Und so ist dieses Team entstanden. Und jetzt aktuell 10 Anwälte und circa 10 Steuerberater, die hier die Mandanten betreuen.
Das ist schon spannend. Würdest du denn sagen, man braucht eine gewisse Kanzleigröße, dass das auch wirklich funktionieren kann, dass man eigene Rechtsanwälte aufnimmt? Oder sagst du, das klappt aber auch eigentlich, wenn man irgendwo mit einem 5-Mann-Team ist, auch da lohnt sich schon, der Rechtsanwalt anzuborden?
Also ich sage mal so, bei der Größe, die wir haben, da haben wir einfach genug zu tun in allen Bereichen. Und es kommen ja, sage ich mal, wöchentlich neue Aufträge rein. Wenn ich eine kleine Kanzleigröße habe, dann ist es natürlich schon die Frage, ob sich ein Rechtsanwalt dann rechnet. Da braucht man in der Regel schon ein gewisses Substrat, dass man eben auch den Rechtsanwalt entsprechend bedienen kann, weil der will ja auch irgendwie sein Geld verdienen. Vielleicht gibt es so eine Zwischenlösung für so kleine Einheiten, wo man sagt, okay, du bist als Rechtsanwalt hier bei uns mit angedockt. Du übernimmst unsere Mandate, die wir hier dir zuschustern, aber bist natürlich auch eigenständig unterwegs und machst es dann quasi auf eigene Rechnung. Da gibt es ja viele so Lösungen. Und dann kommt es meines Erachtens auf die Größe der Steuerkanzlei gar nicht so an. Entscheidend ist ja, dass man dem Mandanten nochmal den zusätzlichen Service anbietet und dass dieser zusätzliche Service dann natürlich auch irgendwie vergütet werden muss, ist dann ja auch irgendwie klar.
Ja, das ist gut, wenn aber beim Mandanten ein Verständnis für da ist.
Genau. Und man möchte ja auch, man möchte ja einfach das liefern. Man möchte ja einfach die Fragen beantworten. Und wenn der Steuerberater rechtlich nicht beraten darf oder auch das, dann muss er ja den immer wieder wegschicken, den Mandanten, und sagen, jetzt musst du zum Rechtsanwalt gehen. Und dass man dann natürlich effektiver auch Mandate betreut, wenn das alles in-house ist, ist ja auch klar.
Führt ihr denn da auch schon mal direkt gemeinsame Gespräche oder trennt man das dann doch im Beratungsgespräch doch noch? Man macht mal einen Termin mit dem einen, mal mit dem anderen.
So und so, also meistens holt man den eigentlich dann mit hinzu und dann wird es durchgesprochen, dann wird der steuerliche Aspekt betrachtet, dann werden die rechtlichen Punkte besprochen und dann geht es meistens ja in die Vertragsgestaltung oder eben in irgendein juristisches Tätigwerden und dann ist es eigentlich eine sehr effektive Gesprächs- und Mandantenführung.
Ihr habt ja eine sehr gute Kanzlei aufgebaut. Was sind denn so eure Zukunftspläne?
Ja, also was, glaube ich, die ganze Branche natürlich umtreibt, ist das Thema Digitalisierung oder auch, ich sage mal so, im Rahmen der Buchhaltung auch Automatisierung. Und da haben wir jetzt auch einen großen Schwerpunkt draufgelegt. Wir hatten erst vor 3 Wochen einen Teamtag, einen Mitarbeitertag, wo wir auch das Thema intensiv beleuchtet haben. Wo geht die Reise mit der Finanzbuchhaltung hin? Was macht in Zukunft die KI? Was macht die Automatisierung? Und das beschäftigt uns natürlich intensiv und wir wollen da auch mit vorne dabei sein. Also wir wollen jetzt nicht immer gleich der Early Adopter sein und irgendwie jede Neuigkeit aufgreifen, aber wir wollen auf alle Fälle modern und zukunftsorientiert die Sachen bearbeiten. Und sage ich mal so, uns bleibt ja auch irgendwann gar keine andere Möglichkeit mehr, wenn die Dativ oder andere Softwarehersteller ja weiter Richtung KI und Automatisierung gehen, müssen wir da mitmachen. Und dann der andere Punkt, der uns natürlich beschäftigt, ist Mitarbeitergenerierung und Rekrutierung. Da sind wir auch seit ein paar Jahren sehr aktiv. Es ist ja bei vielen Steuerberatern so, dass es nicht an den Mandanten mangelt, sondern an den Mitarbeitern. Und da haben wir jetzt auch versucht, unsere Marke, also unseren Firmen oder unseren Markennamen, unsere Firmennamen einfach in die Breite auch zu geben, um einfach Mitarbeiter zu generieren und um auf uns aufmerksam zu machen. Wir versuchen, die Mitarbeiter natürlich bestmöglich zu behandeln, zu versorgen. Aber eben der Hinweis, dass es auch uns gibt und dass wir auch ein attraktiver Arbeitgeber sind, das ist etwas, was wir so auch mit Marketingmaßnahmen unterstützen.
Ich fange nochmal kurz vorne bei der IT an. Du hast ja zwei Sachen gesagt, die du wichtig findest für die Zukunft. Ich sehe mal ein bisschen kombiniert die Frage, weil das geht auch ein bisschen das Thema zwei Mitarbeiter. Stell dir denn auch mehr ITler selber ein oder holt ihr euch da eher dann Know-how von außen, dass ihr sagt, wir haben halt einen guten Serviceanbieter, Softwareanbieter, der unterstützt uns? Wie geht ihr da vor?
Also wir haben zwei ITler im Haus, die also alles, was mit eben DATEV-Unternehmen online etc. zu tun hat, hosten und handeln und auch die Mandanten schulen und auch die Mitarbeiter der Mandanten schulen, damit die uns bestmöglich zuarbeiten. Und dann haben wir einen sehr guten Systempartner, der auch zufälligerweise auch bei uns im Bürohaus sitzt, der uns dann halt entsprechend auch hostet, wenn es um die Serverlandschaft geht und so weiter. Und dann natürlich über unseren Softwareanbieter, über die DATEV, wo wir auch versuchen, in verschiedenen Netzwerken da eigentlich auch mit vorne dabei zu sein. Also da gibt es eben verschiedene Arbeitsgruppen, die wir dann auch regelmäßig besuchen und uns dann auch versuchen mitzunehmen, was da so an Ideen und Entwicklungen seitens der Softwareanbieter kommen.
Das finde ich stark. Also zwei Personen in der IT-Abteilung ist schon gut. Also wir selbst haben einen und überlegen auch immer, was macht der jetzt am besten und was geben wir am besten an die Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Also eine ähnliche Überlegung. Aber wir hatten auch schon mal kurz überlegt, ob man nicht die IT komplett intern macht. Aber dann verliert man natürlich dieses externe Know-how. Das heißt, wir haben dafür entschieden, dass wir da so eine Kombi draus machen aus intern und externen Anbieter. Aber die freuen sich auch, wenn wir das Mandat da nicht kündigen.
Genau.
Wie ist denn bei euch so bei dem Thema, also das zweite Thema Mitarbeiter, wie gelingt euch das, neue Mitarbeiter zu bekommen? Merkt ihr da schon Veränderungen am Markt, dass es jetzt wieder ein bisschen besser funktioniert als in den letzten Jahren?
Ja, tatsächlich. Also es hat natürlich schon etwas mit der wirtschaftlichen Entwicklung zu tun. Also wenn natürlich die Großkonzerne, insbesondere die Automobilindustrie, hier Verwaltungsmitarbeiter auch entlässt, dann merkt man das natürlich auf dem Arbeitsmarkt. Zudem haben wir eben versucht, sehr intensiv ins Recruiting reinzugehen. Also wir besuchen sehr viele Messen, um einfach die Absolventen der Schulen gleich mal abzugreifen. Wir haben verschiedene Marketingmaßnahmen, wir haben eine neue Webseite, wir haben die Marke eben, versuchen wir eben besser rauszuarbeiten. Es fährt ein Linienbus durch Regensburg mit unserem Logo drauf, mit einem QR-Code, wo man sich bewerben kann und alles. Und dann haben wir natürlich sehr viel auch in Social Media investiert. Also wir sind da quasi so auf allen gängigen Plattformen immer wieder aktiv. Und ich sage mal einfach so, man muss halt entsprechend trommeln und dann wird man auch irgendwo gehört.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, so einen ganzen Linienbus zu bekleben, das kostet ja wahrscheinlich etwas. War das eine sehr teure Aktion oder sagst du, das ging eigentlich noch?
Also ich sage mal so, ich kann jetzt nicht ganz genau über die Zahlen sprechen, weil die so ein bisschen intern sind. Aber es ist so, so ein Bus, der ein ganzes Jahr durch Regensburg fährt, ist von den Kosten her nicht teurer, als wenn man 3-4 Anzeigen in der lokalen Presse hier schaltet. Also es sind sehr überschaubare Beträge. Ist natürlich jetzt nicht ganz billig, aber es sind also keine Unsummen, die wir hier ausgeben.
Okay, ja, schon spannend. Also wir hatten das Thema bei uns auch schon mal und dann auch überlegt, was mag es das denn kosten? Wir hatten es dann erstmal verworfen, weil gerade kein Budget da war, aber spannend zu hören, dass du das gemacht hast und dass du auch noch überzeugt warst von der Maßnahme.
Und es ist ja so, ich freue mich ja auch immer, wenn unsere Mitarbeiter mir dann Bilder des Busses schicken, die sehen ihn dann irgendwie zufällig in der Stadt oder auch Mandanten oder sonstige Kooperationspartner, die schicken mir dann immer Bilder aufs Handy und sagen, hier ist euer Bus wieder. Und wir haben dann letztes Jahr sind wir auch gemeinsam oder haben wir den Bus auch für eine private Veranstaltung gechartert. Der kam dann und hat uns dann vom Bürogebäude aufs örtliche Volksfest gefahren. Da sind wir dann mit Lederhose und Dirndl hier in den Bus eingestiegen und dann eben beim Volksfest wieder ausgestiegen.
Das ist natürlich nicht schlecht, wenn man seinen eigenen Bus hat. Genau. Wie so ein Rockstar, das macht schon Eindruck.
Genau.
Jetzt seid ihr ja sehr stark organisch gewachsen. Habt ihr auch schon mal Kanzleien dazugekauft oder das schon mal erwogen?
Haben wir tatsächlich noch nicht gemacht und wir haben auch öfters mal darüber nachgedacht, aber im Ergebnis sind wir dann zu der Auffassung gekommen, dass wenn wir durch unsere eigene Kraft ausbilden und wachsen, dass es besser ist. Ich habe viele Beispiele erlebt von anderen Kollegen, die versucht haben, insbesondere Mitarbeiter durch solche Maßnahmen zu generieren. Und viele haben schlechte Erfahrungen gemacht, weil meistens verschiedene Welten aufeinander prallen. Und am Ende kann man ja die Mitarbeiter nicht dauerhaft binden, wenn man nicht irgendwie alle zufriedenstellt und wenn das nicht alles passt. Und lieber war unsere Auffassung dann aus unserem eigenen, sage ich mal, aus unserer eigenen Kraft dann die Mitarbeiter, die Mandanten und Mitarbeiter zu generieren, als extern zuzukaufen.
Ja, ist eine gute Strategie, ist auch sehr viel weit drin. Also Kanzleikäufe und Fusion ist das Schwierigste, was man machen kann. Es gibt so verschiedene Arbeitsstile und ja, man streitet sich da manchmal über die Farbe der Ordner. Das ist ganz gut, wenn man das Problem dann umgehen kann durch eigenes Wachstum.
Genau.
Sehr spannend. Wie nimmst du denn im Moment die Banken wahr, wenn eure Kunden, Freiberufler mal einen Wechsel haben der Nachfolge und Praxisnachfolger suchen und die Praxen verkaufen wollen? Wie nimmst du da so die Marktstimmung wahr?
Ja, die Marktstimmung ist eigentlich grundsätzlich positiv, zumindest mit den Banken, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber man merkt natürlich, dass immer mehr Player auf dem Markt sind. Also es war ja früher, waren es vielleicht 1-2 Banken, die den Markt bedienen wollen. Mittlerweile sind es dann eben 5-10 Banken und dann ist natürlich da auch ein gewisser Wettbewerb da. Und dann hat man natürlich auch zu verschiedenen mal, sagen wir, persönliche Kontakte, was ich auch immer sehr schätze, wenn man dann den einmal anrufen kann, den Kundenbetreuer und sagen, ich habe hier was Neues, kannst du dich mal schnell drum kümmern. Und was meine Meinung dabei ist, dass man natürlich durch auch diesen persönlichen Kontakt viel gewinnen kann. Und wenn dann der Bankmitarbeiter oder der Zuständige dann sofort auch zum Telefonhörer greift und diesen Mandanten anruft und sagt, ich bin jetzt hier von der XY-Bank und ich kümmere mich gleich drum, dann ist natürlich sofort ein anderes Gefühl und ein anderes Handling da, als wenn sich der Mandant irgendwo in einer Schalterhalle stellen muss und wartet oder wenn er sich online irgendwo registrieren muss, Mail schreiben muss und so weiter. Also da ist ganz viel eigentlich im persönlichen Kontakt zu gewinnen und das ist etwas, was ich sehr positiv finde.
Kannst du einschätzen, ob sich die Verkaufspreise bei Arztpraxen gehalten haben oder ob es da ähnlich wie bei uns auch mittlerweile ein bisschen schwieriger ist, die Kaufpreisvorstellungen durchzudrücken?
Ja, das hängt tatsächlich von der Fachrichtung ab. Es gibt viele Praxen, die sind sehr, sehr schwer veräußerbar, teilweise gar nicht veräußerbar. Also es wird ja so bei den Zahnärzten so immer diskutiert, dass wahrscheinlich jede dritte Praxis geschlossen werden muss, nicht veräußerbar ist. Bei den Allgemeinarztpraxen habe ich dann auch manchmal die Tendenz, also es gibt viele Hausarzt- oder Allgemeinarztpraxen, die ganz schwer veräußerbar sind. Bei den, sage ich mal, Facharztpraxen, also Augenärzte, Fachinternisten, da findet man in der Regel einen Käufer, einen Interessenten und kann auch einen guten Kaufpreis erzielen. Aber auch da gibt es Ausnahmen. Also manchmal, ich hatte jetzt eine Kinderarztpraxis tief im Bayerischen Wald, beste Zahlen, es ist unmöglich, jemanden zu finden, der hier im Bayerischen Wald als Kinderarzt tätig sein möchte. Und das ist natürlich dann schon ein Problem, auch der Versorgung für die Patienten.
Das heißt also, ein Punkt wäre auf jeden Fall, dass es auch vielleicht nicht mehr so die Nachfolge gibt, also ähnlich wie unsere Steuerberatung auch, die Menschen, es werden ja gar nicht weniger, das ist das Entscheidende, das ist das Interessante an der Statistik, aber die haben halt weniger Interesse, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ja. Ich kann es auch ehrlich gesagt nachvollziehen, wenn man als Angestellter hat, so das Gleiche verdient wie einer in der Selbstständigkeit bei viel mehr Stunden und viel mehr Risiko, muss man sich auch die Frage stellen, warum sollte man das noch machen heutzutage? Gibt es denn noch andere Gründe dafür, dass es schwieriger wird, Arztkanzleien zu veräußern?
Ja, also ich sage mal so, ich bin ja auch ein Fan der Selbstständigkeit und die Statistiken und die Zahlen, die wir kennen, die sagen schon, dass man finanziell deutlich besser steht, wenn man selbstständig ist. Das wäre als für mich gar nicht immer der ausschlaggebende Punkt. Es ist man hat eine andere Freiheit. Man hat natürlich mehr Verantwortung, aber man kann sich natürlich auch mehr selbst verwirklichen. Man hat auch keine so schlechte Work-Life-Balance, wenn man es gut organisiert. Lieber bin ich irgendwie mein eigener Chef, als dass ich mich dann mein ganzes Leben lang irgendwie einordnen muss in eine Organisation, die ich vielleicht nicht gestalten kann und die mir da vorgegeben wird. Und ansonsten denke ich, dass viele einfach Angst vor der Selbstständigkeit haben, weil sie auch nicht wissen, was das für Vorteile auch gibt. Und also ich bin jetzt seit über 20 Jahren selbstständig. Ich würde es nie mehr anders wollen und ich plädiere wirklich dafür, auch an die Jungen heranzutreten. Bitte schaut euch das mal genauer an. Die Risiken in vielen Bereichen, insbesondere in den ganzen freiberuflichen Bereichen, sind ja sehr überschaubar. Und ihr habt hier die Chance, wirklich euch zu verwirklichen, wirklich in ein positives Setting zu kommen. Und das wiegt viel mehr auf, als dass ich irgendwie monatlich mein festes Gehalt bekomme.
Also Thomas, ein ganz starkes Statement von dir. Das finde ich richtig gut, dass du Werbung machst für die Selbstständigkeit und für den Freiberufler. Das wird ja oft auch kritisch gesehen. Also von daher danke dafür, dass du hier so gute Worte findest.
Gerne.
So ein bisschen, wir kommen ans Ende unserer Sendezeit. Du kommst sehr kompetent drüber. Wie bildest du dich denn selber fort, dass du immer so ein bisschen auf dem Laufenden bleibst und ja die aktuellen Themen beim ganzen Tagesstress nicht aus dem Blick verlierst?
Ja, also ich bilde mich insofern fort, dass ich halt auch selbst Fachvorträge mache, auch vor Steuerberaterkollegen. Und dann muss ich natürlich tief in die Materie eintauchen, das ist klar. Und natürlich dann auch viele Online-Seminare oder auch natürlich Fachliteratur, die ich mir hier so regelmäßig reinziehen muss. Ich bin da aber einer, der dann versucht, das auch immer ein bisschen effektiv zu machen. Also wenn ich mir Fachvorträge anhöre, dann nehme ich mir die manchmal auch gerne auf und lasse sie dann in doppelter Geschwindigkeit laufen. Dann bin ich, sage ich mal, schneller an der Information dran. Aber das ist eigentlich so der Weg, wie man am Ball bleibt.
Das Thema ist nicht ganz trivial. Also, als ich noch jung war und weniger Stress hatte, kam so eine Fachzeit, das war eine, habe ich die gelesen, im Prinzip am selben Tag. Wenn man aber mehr Verantwortung hat, stapeln sich die Zeitungen irgendwann auf dem Schreibtisch, nehmen einem immer höher und irgendwann liegt so ein Riesenhaufen. Man denkt sich, oh Gott, das muss man mal irgendwo anfangen, die liegen da schon wieder wochenlang rum.
Da hast du recht, aber du siehst jetzt hier in dem Podcast auch nicht meinen Schreibtisch, weil da liegen tatsächlich hier zwei Stapel an Zeitschriften rum, die ich irgendwann mal durcharbeiten möchte.
Ja, das Problem kommt dann mit dem Erfolg, ne?
Genau.
Thomas, ganz vielen Dank, dass du heute bei mir warst. Das war ein tolles Gespräch und ich freue mich mal, wenn wir uns nochmal persönlich sehen.
Wunderbar, vielen Dank, alles Gute.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.